Sie genießen das sicher auch jetzt, wie der Frühling durchbricht, der herrliche Sonnenmorgen heute. Besonders schön ist, dass die Kinder in unserem Gottesdienst jetzt beginnen. Jesus Christus ist unter uns und er spricht zu uns. Sein Wort. Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Stunden, wo der
Unsere Kinder, die drängen immer hinüber in den Kindergottesdienst und das freut uns. Deshalb haben wir ihre Lieder vorgezogen. Sie dürfen jetzt alle vorkommen. Da werden einige Reihen durch die Kinder frei. Wir singen, Herr, öffne mir die Herzenstür. 144, alle drei Verse. 144. Wir wollen beten. Du, unser lieber himmlischer Vater, wir wollen dir an diesem Morgen danken, dass du uns diesen deinen Tag schenkst. Wir freuen uns an den aufbrechenden Blüten, wir freuen uns an dem Sonnenschein, an den Menschen, die uns begegnen. Du hast uns die Kraft gegeben, die wir brauchen für diesen Tag, die Gesundheit, die nötig ist, essen und trinken und den Frieden in unserem Land erhalten. Aber wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, dein Wort, das nicht gebrochen werden kann, dein Wort, das besteht, auch wenn Himmel und Erde vergehen werden. Und da sind wir so froh, dass du uns gewissen Grund gibst, auch für unseren Glauben, dass du uns gewiss machen willst, fröhlich, geborgen und behütet. Herr, dring jetzt durch alles, was unser Hören hindert. Und triff unser Herz und Gewissen. Und zeig uns, was vor dir nicht recht ist, wo wir übel getan haben, wo wir Böses wider dein Wort getan haben. Bring du zurecht, was zurechtgebracht werden muss. Und dass wir vor dir unser Leben ganz neu erkennen. So wollen wir vor dir alles in deinem Licht auch dir bekennen und dir sagen. Wir beten in der Stille. Wen du frei machst, der ist ganz frei. Amen. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, wenn Sie aufschlagen, 1. Korinther 9, die Verse 16 bis 27, 1. Korinther 9, Vers 16, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn, täte ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Das ganze Leben des Paulus ist ein Leben als Evangelist, als Apostel. Und was er hier sagt, das sagt er modellhaft für uns. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Jetzt passen Sie mal auf, er sagt nie, das kann der Paulus auch gar nie sagen, dass er den Griechen ein Grieche wird. Der Grieche wollte mit dem Verstand alles machen. Das ist Paulus nie möglich gewesen. Deshalb sagt er es auch nie, auch wenn es immer bei uns als Sprichwort völlig falsch zitiert wird. Den Juden ein Jude und den Griechen ein Griechen steht gar nicht da. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das war sein Ziel. Damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, das war damals die Medaille, der Kranz, wir aber einen unvergänglichen, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wir singen, Herr, wir stehen Hand in Hand, 473. Alle Verse, 473. 2. Timotheus 4. Der Timotheusbrief ist ja, der erste und der zweite, beiden Briefe sind ja Mitarbeiterschulungen, urchristliche Mitarbeiterschulungen. Und was da der Apostel Paulus einem jungen Mitarbeiter als Ratschlag, als Leitlinie mitgibt, das hat ja für uns eine ganz wichtige Bedeutung, Treue bis zum Ende überschrieben. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, oder genauso einfach sagen, nach ihrem Geschmack, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Es ist jetzt weit über 300 Jahre her, da wurde dem berühmten Gelehrten Galilei der Prozess gemacht. Er hat ja eine revolutionäre Entdeckung gemacht, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Und dass also nicht die Sonne um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne. Man hat diesen Galilei gedemütigt, man hat ihn unter Druck gesetzt und schließlich vor Gericht gestellt, weil man nicht wollte, dass er seine Erkenntnis weiter verbreitet. Und da ist überliefert, dass er dort diesen berühmten Satz gesprochen hat, den jeder von Ihnen kennt. Und sie bewegt sich doch. Das ist der Trotz dessen, der es weiß. Und er sagt, die Wahrheit kann man nicht unterdrücken. Und ich werde die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist stärker. Auch wenn 99,9% der Menschen anders denken, die Wahrheit muss auf den Tisch und die Wahrheit wird siegen und die Wahrheit hat Kraft. Und das macht mir Eindruck, weil genau dasselbe Paulus sagt. Die Wahrheit muss man unerschrocken und freimütig zu jeder nur möglichen Zeit bekennen und aussprechen. Auch wenn alle gegen uns stehen, auch wenn alle widersprechen, auch wenn sie uns mundtot machen wollen, Christen brauchen Courage. Sie müssen reden. Sie müssen den Mund auftun. Und das sagt Paulus als ein Testament. Sie wissen doch, was ein Testament ist. Das letzte Vermächtnis eines Sterbenden. Er steht doch vor der Hinrichtung. Es ist der Abschiedsbrief an seinen jungen Mitarbeiter. Und da schärft er ihm noch das ein, was entscheidend wichtig ist für eine Christengemeinde. Timotheus, wenn du das nicht beachtest, dann wird die Kirche weggefegt. Die Kirche Jesu Christi geht nicht zugrunde, wenn das Geld knapp wird. Und die Kirche Jesu Christi geht nicht zugrunde, wenn Mitarbeiter fehlen. Aber die Kirche Jesu Christi geht unter, wenn Christen nicht mehr freimütig evangelisieren. Und das Wort weitersagen bei jeder nur sich bietenden Gelegenheit. Und das drückt so schwer auf der Seele des Paulus, das spürt man doch diesen Brief ab. Ich werde jetzt schon geopfert. Die Zeit meines Hinscheidens ist nahe. Aber gar keine persönliche Wehmut, nicht diese belanglosen Albernheiten, die wir da oft empfinden, wenn wir dran denken, dass wir Abschied nehmen müssen. Ihm geht's nur darum, das Allerwichtigste mitzuteilen und darauf aufmerksam zu machen. Timotheus, bleibt dabei, tritt fest auf, sag, was gesagt werden muss, bleibe beim Wort Gottes und nichts anderes. Das ist die Mitte der Gemeinde Jesu. Und ich will dir sagen, und es liegt ihm wirklich so auf dem Herzen, dass er es nur so übermitteln kann. Jetzt habe ich wieder drei Teile und der erste Teil wäre, das ist der wichtigste Lebensinhalt. Ich weiß jetzt nie, was Ihr Lebensinhalt ist. Jetzt, wenn es Frühling wird, wieder im Garten schaffen, sagt, das ist mein Leben. Oder Ihre Familie oder Ihr Beruf. Oder Geldanlagen, kann ja im Moment auch ganz interessant sein. Wo ist Ihr Lebensziel? Was haben Sie vor, mit Ihrem Leben zu machen? Beim Paulus kann ich es ganz einfach sagen, was er wollte. Vorhin in der Schriftlesung hat er es als Lebensziel auf einen Nenner gebracht. Ich möchte, dass etliche gerettet werden. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, ich möchte, dass einige mit mir in den Himmel kommen. Davon reden wir, davon predigen wir, darum machen wir Besuche, das ist der ganze Dienst, das ist mein Lebensinhalt. Und dazu muss man reden, man muss es anderen sagen. Wo machen Sie denn das? Wo sagen Sie den anderen, was nötig ist, damit sie gerettet werden? Christen haben ja eine eigentümliche Scheu anderen gegenüber, etwa wenn man zusammensitzt beim Gespräch, von ihrem Glauben zu reden. Sie können leicht über Fußballvereine reden, selbst über Kirchenprobleme und Steuerfragen, über alles kann man eigentlich reden. Heute ist alles enttabuisiert. Heute reden selbst manche Leute selbst über Intimes sehr unerschrocken. Aber das mit dem Glauben, da haben wir alle eine schwere Zunge. Wir sind alle gehemmt und wir gehen so gerne auf Tauchstationen und wollen das nicht aussprechen. Wir genieren uns. Warum genieren wir uns eigentlich an Jesus? Jesus hätte Grund, doch sich an uns zu genieren. Und auch in unseren Kirchen und Gemeinden rümpft man oft die Nase, wenn es um Mission und Evangelisation geht. Nur gesellschaftlich anerkannt ist, wenn es um Entwicklungshilfe geht. Aber Mission und Evangelisation, möchtest du denn einen anderen bekehren? Nein, ich möchte einem anderen sagen, was im Evangelium so eindeutig drinsteht. Die Wahrheit. Und da ist besonders schwer, dass in unseren Tagen das Wort Gottes gar nicht mehr eindeutig ist. Da haben manche dran rumgefummelt und rummontiert und so sagt man, das ist ja gar nicht mehr klar. Was heißt eigentlich Wort Gottes? Ist wirklich nicht mehr klar? Wissen Sie, was das apostolische Wort ist? Und die Gebote Gottes heiliger Willen, der kann nicht verändert werden nach der Ansicht der Menschen. Warum können wir denn nicht drüber reden? Darum mahnt Paulus den Timotheus inständig, ich ermahne dich inständig, so steht es im Vers 1. Und das ist nicht bloß der Druck eines Freundes. Jetzt meinen Sie doch bitte nicht, das ist ein Tick von mir, steht doch hier. Sie müssen das Evangelium sonst einfach als ein Märchen erklären, das kann man tun. Aber wenn Sie sagen, dass das Neue Testament für Ihr Leben verbindlich ist, dann steht es hier, ich ermahne dich inständig vor Gott. Und dann sagt er, im Blick auf den jüngsten Tag,
den gibt's, wo wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Bei der Erscheinung Jesu Christi und seinem Reich, da bitte ich dich, inständig, sagt Timotheus, jetzt rede doch das Wort, predige es, zur Zeit und zur Unzeit. Man muss es tun, man muss es tun. Das ist nicht auf Hauptamtliche beschränkt, für die gilt es besonders, aber es ist Christenpflicht, allgemeine Christenpflicht. Paulus benutzt hier einen Sprachgebrauch, den die Juristen damals hatten im griechischen Umfeld. Das war vor dem Gericht, wenn einer unter Eid eine Erklärung abgeben musste. Das war's. Und Paulus sagt, ich sage das jetzt dir in dieser letzten gültigen Verantwortung, die ich für dich habe. Du musst zur Zeit und zur Unzeit das Wort predigen. Was meint das eigentlich, zur Zeit und zur Unzeit? Er meint ja nicht, dass wir nicht auch ein bisschen vernünftig sein sollten, wenn wir mit anderen reden. Manche meinen, jetzt dürfen wir denen gerade das alles um den Kopf schlagen. Das ist ja nicht gemeint, sondern überwinde deine Hemmnisse. Die liegen doch in uns. Vor ein paar Tagen habe ich zu einem Mann gesagt, den ich einladen wollte, der noch nie den Weg hergefunden hat, habe ich gesagt, ich glaube, in unserer ganzen Gemeinde hat niemand so Heimweh nach Gott wie Sie. Na, da kann es bedenken, Sie könnten recht haben. Aber er findet trotzdem den Weg nicht. Und das ist so wichtig, dass wir sagen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, gehen Sie mal drauf zu, Sie würden überraschende Erfahrungen machen. Sagen Sie es mit Liebe, sagen Sie es nett, sagen Sie es freundlich. Aber sagen Sie das Wort, predigen Sie es und überwinden Sie Ihre Scheu, die liegt doch in Ihnen. Heute sind ja Schulungen stark in Mode, Mitarbeiterschulungen, und in Amerika hat man auch so ein Häfchen gehabt, das hat mir immer am meisten gefallen. Da war kurz erklärt, wie macht man einen Besuch, und da war also erzählt, wie man sich vorstellt an der Glastüre und wie man dann so die ersten Worte findet, wenn man über das Wetter redet oder über den Kanarienvogel oder haben Sie mal einen schönen Teppich. Und dann hieß, nach 5 Minuten müssen Sie beim Wesentlichen sein. Was ist das Wesentliche? Schlagen Sie um, und er war umgeblättert und dann war ein leeres Blatt. Und da stand, hier trage jeder selbst ein, was ihm das Wichtigste ist. Ich möchte Sie fragen, was ist Ihnen das Wichtigste am Wort Gottes? Wäre sicher gut, wir würden jetzt einen Zettel durch die Reihen geben, sagen 5 Minuten Stille und Sie schreiben es auf den Zettel, was Ihnen das Wichtigste ist. Ich könnte es von mir jetzt sagen, wenn Sie es wissen wollen. Predige das Wort. Was meint er denn mit diesem Wort? Was ist mir das Wichtigste? Dass das Wort in mir alle Unvollkommenheit aufdeckt, alles Böse, gnadenlos, ein unbequemes Wort. Dass dieses Wort mich tröstet und mich gerecht macht. Dass dieses Wort mir Freude schenkt. Das ist die Mitte des Wortes zu allen Jahrhunderten, und das kann niemand verschieben. Jesus Christus für meine Sünden in den Tod gegeben, auferweckt von Gott und lebt und will heute in mir Wohnung machen. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, sag's weiter, unerschrocken, kühn, ohne Angst und ohne Scheu. Also, der evangelistische Dienst ist wichtig, und nicht, dass Sie meinen, in der Kanzel, wir freuen uns, wenn wir in diesen nächsten Tagen auch wieder Vorträge hier in unserer Kirche haben. Die meisten Menschen sind durch das persönliche Lebenszeugnis, das so gesprochen wurde, in der Arbeitspause oder in der Straßenbahn oder so, zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das Lebenszeugnis, das Alltagszeugnis, wo man da redet. Predige das Wort. Und selbst wenn einmal eine Predigt nicht so sein sollte, wie Sie es erwartet haben, und Sie enttäuscht sind, dann reden Sie mit dem, Sie gerade so auf dem Nachhauseweg sind. Und dann sagen Sie dem das Wort. Das ist Ihr Amt. Sagen Sie so, dass er es verstehen kann, dass er glauben kann. Ich würde immer gern das Wort mehr mit Charme und mehr spaßig erzählen, aber wahrscheinlich kann man es gar nicht bloß mit Witzen erzählen, weil ein Ernst drüber liegt und weil eine Entscheidung Not tut. Das wichtigste Lebensinhalt war unser erster Punkt. Zweitens, das geht vielen auf die Nerven. Das geht vielen auf die Nerven. Paulus sieht ja schon Zeiten heraufkommen. Die Zeiten, die kommen werden, und die Zeiten sind gekommen und die Zeiten sind da, wo das Wort Gottes nicht mehr in der Mitte der Gemeinde steht. Es werden Zeiten kommen, da wünschen sich die Leute als anspruchsvolles Publikum etwas anderes. Sagen, Wort Gottes, das haben wir schon gehört, kennen wir seit Kindertagen, jetzt wollen wir Neues hören. Neues. Was wollen Sie Neues hören? Neue Lehren. Es gibt ja aber keine neuen. Aber Sie wollen Neues. Sie wollen haben, was prickelt, das, was in den Ohren juckt, das, was kitzelt, das, was sie mehr in Erregung setzt. Da kann man ja allerhand machen. Warum denn nicht? Warum soll man es denn nicht schöner machen? Und Ihre Sitzbank könnte ja auch ein bisschen bequemer sein. Man kann ja viel tun. Man kann ja auch mit allen möglichen Instrumenten Musik machen und Lieder. Und es gibt ja alle Stilrichtungen und Formen. Aber da geht es ja noch um viel mehr. Die Leute wollen etwas haben, was dieses Wort verdrängt, was ganz anders ist. Da wollen sie die gesunde Lehre nicht mehr hören. Was ist eine gesunde Lehre? Dass das Wort Gottes uns unterweisen kann zur Seligkeit. Ganz schlicht zeigt, was böse ist, was geändert werden muss, was nötig ist, um das Heil zu ergreifen. Was ist das Kennzeichen dieser neuen Zeit? Dass sie viele Lehrer wollen. Ganz begeistert, da gibt es viele, viele. Vielleicht ist das auch ein Druck immer wieder. Ich spüre ja auch den Druck. Man muss doch den Menschen entgegenkommen, damit sie es besser verstehen. Aber wenn es am Wort eine Verfälschung und eine Veränderung gibt, dann kann es nicht mehr sein. Wenn man, um den Menschen zu gefallen, die Wahrheit des Wort Gottes auch bloß kaschiert, kann es nicht richtig sein. Und darum ist der Erfolg sicher gar nie wesentlich. Paulus hat nie nach dem Erfolg gefragt, sondern nach der Treue. Wissen Sie, und das kann man immer nur so unterstreichen, die Urchristengemeinde war ein kleines Häuflein von Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Es waren sicher unter 100 nach Ostern. Aber sie haben treues Wort Gottes weitergegeben. Darum ist das wie ein Feuer über den ganzen Mittelmeerraum gelaufen. Und jetzt wissen Sie, warum unsere Kirchen heute schwach sind. Weil sie das Wort Gottes nicht treu bewahren. Da liegt die ganze Not. Wir wollen Erfolg, wir laufen den Menschen nach und wundern uns, wenn das nachher niemand mehr haben will, wenn es jedem leer ist, vielleicht kurze Zeit noch, irgendwelche Albernheiten, die da noch interessant sind, die noch Schlagzeilen in den Zeitungen. Ist doch wichtig, gar nicht wichtig, ob man Pressehäuser hat und wie das Erscheinungsbild ist und wie die Kritik der Leute lautet, sondern sei du treu, Timotheus. Es kommen Zeiten, da will man nach seinen Gelüsten, nach seinem Geschmack, nach seinem Empfinden die Predigt zurechtstutzen. Bleibe du sei nüchtern. Mach du die ganzen Gefühlsträume nicht mit. Oder was heißt nüchtern sonst? Sei nicht besoffen. Man kann in Religion besoffen sein und abheben. Und wenn man dann wieder auf den Boden kracht, dann ist alles kaputt. Leidewillig, richte dein Amt redlich aus. Wie oft haben durch die Jahrhunderte hinter euch Christen immer wieder das Evangelium gemeint, sie müssen es stromlinienförmig anpassen. Zeitgemäß, rationalistisch, modernistisch, idealistisch, sozialistisch. Man kann es an alle Erwartungen der Menschen anpassen, es war ein Verrat am Evangelium. Und das schlichte Wort Gottes blieb immer das, was durch die Herzen drang. Heute am Sonntag Reminiscere haben wir einen Gedenktag. Fast hätten wir es vergessen. Wissen Sie welchen? Den Gedenktag an die Märtyrer. In den letzten 3 Jahren sind allein in Saudi-Arabien 329 Christen in Haft gekommen, weil sie an Bibelhausversammlungen teilgenommen haben. Und man könnte jetzt die Linie fortsetzen, was gegenwärtig in China geschieht. Im Iran, 50 evangelische Christen sind in den letzten 2 Jahren in Ägypten von radikalen Moslems ermordet worden. Ja, warum denn? Doch nicht, weil sie so aus dem Gesicht gucken, sondern wegen des Evangeliums. weil sie das Wort gepredigt haben zur Zeit und zur Unzeit. Und das war doch das Kennzeichen dieser Märtyrer, dass sie gesagt haben, dein Wort, Herr, nicht vergehet. Es bleibet und ich will es weiter sagen und ich muss es sagen, ich will nicht schweigen. Natürlich wollen wir tolerant sein, wollen doch keine Religionskriege. Aber wir können auch in einer islamischen Umwelt nicht die Wahrheit von Jesus, dem Gottessohn, verschweigen und dass Gott der Vater sein will, wie es uns Jesus verkündigt hat. Wir müssen es verkündigen und bekennen. Darum sagt das Paulus so dringend, ich fordere dich auf, ich ermahne dich vor dem jüngsten Tag, du musst es sagen, auch wenn es dein Leben kostet. Und das ist bei uns sicher nicht ganz so gefährlich und trotzdem erfordert es viel Mut, wenn ein junger Christ beim Bund ist, dass er nicht schweigt. Und wenn er in einer Gesellschaft steht, die völlig verkehrt ist und keine Werte mehr kennt, dann wird man sicher auch durch Leserbriefe durchgeschmiert. Mach doch nichts. Sei du willig, ein Bote des Evangeliums. Wir haben eine Frohbotschaft zu bringen, nichts zum Miesmachen, eine Lebensbotschaft. Vor 200 Jahren wurde in Thorn das Blutgericht gehalten. Bürgermeister Rösner und 11 seiner angesehensten Leute wurden grausam hingerichtet aus Glaubensgründen. Und da hat man kurz vor der Hinrichtung noch versucht, mit Gehirnwäsche diesen Bürgermeister Rösner umzustimmen. Und dann sind sie in seine Zelle reingegangen und haben auf ihn eingeredet. Und er wurde fast verrückt an diesen. Und dann hat er plötzlich gerufen, meinen Kopf könnt ihr ja haben, aber mein Herz gehört Jesus. Das ist ein Märtyrer. Und wenn wir den Geist haben, dann wissen wir, was zu tun ist. Und wir wissen, dass wir damit anderen auf die Nerven fallen, aber wir müssen es tun um des Evangeliums willen. Die sagen, der wäre ja ganz nett, wenn er nicht bloß so wahnsinnig verbohrt wäre in sein evangelistisches Mühen. Wollen wir sein. Da ist unser Herz. Noch ein letztes, man darf sich auf die Belohnung freuen. Man darf sich auf die Belohnung freuen. Jetzt kriegen manche schon Gänsehaut, wenn ich von Belohnung rede. Sagen, hör mal, steht das nicht im Widerspruch zu deiner Schriftlesung? Und wir machen das alles doch nicht, um einen Lohn zu kriegen. Ich schätze Ihre Großmütigkeit sehr. Und Sie sagen, das ist alles unverdient und so. Auch das ist richtig. Wissen Sie, dass mit der Belohnung sagt ja ausgerechnet der Apostel, der die Lehre allein aus Gnaden in die Mitte gerückt hat, Paulus. Der spricht, dass wir eine Belohnung kriegen. Und deshalb, Sie müssen es richtig hören, das stimmt, das ist alles ganz aus Gnaden. Und trotzdem gibt es eine Belohnung. Am jüngsten Tage können wir nur sagen, Herr, wir sind es nicht wert, was du an uns getan hast und dass du uns diesen Riesenberg an Schuld abgetragen hast. Es war wunderbar, was du an uns getan hast. Du hast uns geheiligt durch dein Blut. Es war immer nur deine Macht und deine Kraft. Und trotzdem sagt der Herr, hoffentlich sagt er es zu ihnen, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Mein lieber Sohn, meine Tochter, da wird von der Krone gesprochen, von der Krone der Gerechtigkeit. Ja, die haben wir nicht verdient und trotzdem kriegen wir sie. Jetzt ist der Gipfel da, der Belohnung. Nicht unverdient und die Krone. Sie sehen es doch bei den Weltmeisterschaften, wie das ist. Feierlicher Augenblick, da marschieren die ein und dann wird die Nationalhymne gespielt, dann werden die Flaggen hochgezogen und so. Siegerehrung. Und Paulus spricht von der Siegerehrung. Ja, warum ehrt Jesus uns? Wir sind es doch nicht wert, wo wir täglich die Menge unserer Sünden sehen. Und doch sagt der Herr, es soll offenbar werden, was meine Gerechtigkeit wirken konnte. Und darum ist auch das nie vergebens, was wir für ihn tun. Auch die Gnade will nicht vergeblich sein, sondern sie will Frucht schaffen. Philipp Friedrich Hiller hat uns ja das schöne Lied geschenkt. Ich will streben nach dem Leben von meinem Eifer. Und da heißt es am Ende, dort wird's tönen bei dem Krönen. Gott ist, der es schafft. Herrlich. Dass Gott am Ende auch noch diesen Triumph uns schenkt und sagt, das war's. Und Paulus sagt, ich habe mich in einer Treue ohnegleichen auf dieses eine Ziel festgelegt. Das war mir so wichtig, zu reden. Wie hat er es getan? Jesus hat es noch vor Pilatus bekannt, das treue Bekenntnis. Paulus hat es noch vor den Landpflegern, die spotteten und grinsten in Caesarea, im Kaiserspalast noch getan. In Rom hat er es noch tun dürfen. Sagt, ihr müsst tun bei jeder nur sich bietenden Gelegenheit. Und das ist das, was letztlich von unserem Leben zählt, was Frucht hat, was Bestand hat. Wenn wir mal am jüngsten Tag dabei sind, nein, das ist hoffentlich nicht mehr die Rede von all den Dingen, die Jesus vergeben hat. Die sind weggewaschen, die sind versenkt in des Meeres Tiefe. Da bekümmert uns nur eins, Menschen, die mit uns gegangen waren und die es nicht begriffen haben, welche Entscheidung heute Not tut, weil wir es ihnen nicht klar gesagt haben, obwohl es das Evangelium klar sagt. Ob wir uns in der Ewigkeit dann überhaupt freuen können, auch wenn wir gerettet sind und die anderen, die uns so sehr nahe am Herzen standen, nicht dabei sind. Und welche Freude wird das sein, wenn wir andere haben durch unser schlichtes, kümmerliches Wort mit hineinführen dürfen in diesen Reichtum des Lebens. Amen. Nun singen wir 438 ein Lied vom Wort Gottes, die Verse 4, 5 und 6. 438. Wir wollen beten. Lieber Herr, für dein Wort wollen wir dir danken, dass dein Wort nicht vergeht, auch im Widerspruch der Menschen, dass alle Gottesverheißungen in dir Ja und Amen sind, das soll uns genügen. Und vergib uns auch unsere Zweifel, unseren Kleinglauben deinem Wort gegenüber. Du kannst so mächtig hineinreden, auch in die Traurigkeit, in die Ängste unseres Lebens, auch in die Glaubenskrisen. Und wir wollen immer wieder neu dein Wort entdecken, was du uns da zurufst, in der Stille, wenn wir es aufschlagen. Mit dem heutigen Losungswort, dass die Priester dein Wort rein bewahren sollen.
Hilf uns dazu, lieber Herr. Und erbarm dich auch deiner Gemeinde, dass nicht Menschenmeinungen in der Mitte stehen, menschliche Ansichten, Richtungen, sondern du immer wieder durch dein Wort redest, auch in unseren Hauskreisen, unseren Gruppen. Gib du ein neues Fragen nach deinem Wort und bewahre uns auch in diesen verdrehten Zeiten, in denen wir leben, dass immer wieder dein Wort Gemeinde sammelt, Gemeinde baut in aller Welt. Wir möchten dich jetzt bitten für alle unsere Mitarbeiter, die wir ausgesandt haben, auch in die Städten der Not dieser Welt, dass sie dort durch dein Wort reden dürfen, auch wenn sie mit den Händen Liebe geben, dass sie dich groß machen, Menschen zum Glauben kommen, ganz heil werden an Leib und Seele. Lass das auch hier geschehen unter den Kranken. Sei du jetzt bei ihnen und richte sie auf. Wir befehlen dir besonders auch die seelisch Kranken. Erbarm dich ihrer, lass ihnen dein Licht leuchten, auch in der Finsternis, die sie umgibt. Wir bitten dich für die junge Generation, die heranwächst, dass sie tiefer fragen als nur das, was in die Augen sticht, dass sie nach dem suchen, was in Ewigkeit bleibt. Und dann, Herr, lass uns immer diesen Ernst bewahren, dass wir einmal vor deinem ewigen Gericht Rechenschaft ablegen müssen. Bewahre uns davor, dass wir unser Leben so leichtfertig dahin leben, sondern dass wir auch die Lieben, mit denen wir zusammen sind, zu dir führen dürfen. Das kann nur dein Geist tun. Wir bitten dich, dass du auch sie rufst durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied von der güldenen Sonne den einen Vers: Alles vergehet, Gott aber stehet. 346, den Vers 8, dass das Wort Gottes ewigen Grund hat. 346, Vers 8. Heute Abend um 18 Uhr auf unsere Weise evangelisieren. Für Menschen, die sonst die Formen nicht so kennen und lieben, in neuen Formen Abendgottesdienst zum Thema: Kann man sein Schicksal, Lebensschicksal beeinflussen? Um 18 Uhr. Wir haben nochmal auf Ihre Plätze dieses Blatt legen lassen. Ich treffe immer noch Leute, die haben das nicht beobachtet. Wir freuen uns, dass diese Billy Graham-Evangelisation aus Puerto Rico hier übertragen werden kann. Abends um 19:30 Uhr, abends ist es eine öffentliche Evangelisation. Tagsüber sind es Vorträge von Zeugen Jesu aus allen 5 Kontinenten der Welt. über die Botschaft, was die Voraussetzungen sind, um Zeuge Jesu zu sein und die Methoden, mit denen wir heute das Evangelium verkündigen können. Ich freue mich, ich weiß schon, Leute, die extra einen Urlaubstag am Freitag gemacht haben, das wird sich lohnen. Ganz bestimmt. Wenn Sie es einplanen, auch noch einmal dran denken, dass wir keine Verpflegung anbieten. Etwa am nächsten Sonntag um 11 Uhr machen wir einfach drüben weiter, aber es ist keine Matinee mit Mittagessen. Müssen Sie irgendwas einschieben, einen Landjäger oder irgendwas in die Tasche, damit Sie Getränke gibt. Und dann noch während des zweiten Gottesdienstes wissen wir nicht, wie wir es mit der Kinderbetreuung drüben machen, mit der Kinderübertragung. Das beim zweiten Gottesdienst. Im ersten Gottesdienst wird Kindergottesdienst sein, aber das hängt dann davon ab, wie viel wir brauchen, auch mit den Fernsehübertragungen. Da müssen wir die vom zweiten Gottesdienst bitten, ein wenig Rücksicht zu nehmen. Aber beim ersten läuft alles normal. Der Mädchenkreis, der verteilt für alle Mädchen zwischen 13 und 20 Jahren einen Zettel unter der Empore. Den kann man da mitnehmen. Sabine, seht ihr dort, gell, dahinter unter der Empore. Sister Actions, oh. Mit italienischem Nationenzeichen. Getauft wird heute um 11.45 Uhr nach dem zweiten Gottesdienst Melanie Michaela Hausmann, Leinfelden, Echterdingen, Lengenfeldstraße 33. Opfer wollen wir heute für die Arbeit geben, in der unsere Familie Kümmel, die so fest mit unserer Gemeinde verbunden ist, in Rauschenberg in Bayern an suchtkranken Männern, alkoholabhängigen Männern tut. Das ist was ganz Wichtiges. Ein Liebeswerk. Und man kann das nur tun in der Kraft Jesu. Vielen Dank für Ihr Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.